Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Er ist Held ganzer Generationen und auch bei mir hing er als Poster im Kinderzimmer. Ich habe heute Winnetou zu Gast. Und zwar den aktuellen Winnetou der Karl-May-Festspiele in Elspe. Herzlich willkommen, lieber Jean-Marc Birkholz.
Ja, ich freue mich, eingeladen zu sein, liebe Kirsten.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Gerne sogar.
Jean-Marc, du hast laut meiner Recherche schon vor 20 Jahren das erste Mal als Winnetou auf der Bühne gestanden. Ist das richtig?
Also 2001 war ich das erste Mal Winnetou. Ich bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber das kriege ich, glaube ich, auch noch hin, dass das tatsächlich jetzt genau 20 Jahre sind.
Ja. Wahnsinn. Ja. Dabei siehst du so jung aus.
Ja, das kann ich nur zurückgeben, aber vielen Dank für die Blumen.
Und in Elspe spielst du den Winnetou seit 2012,
ist das genau, richtig? Genau, ist richtig. Ich bin seit 2008 in Elspe. Mhm. Also ich bin damals, ich habe angefangen, den auf der Felsenbühne Raten zu spielen, den Winnetou. Und bin dann bis 2006 dort Winnetou gewesen, hatte ein Jahr nichts zu tun, zumindest nicht auf der Freilichtbühne im Sommer, und bin dann 2008 hier nach Elspe gekommen. Noch nicht in der Rolle des Winnetou, erstmal in anderen, kleineren Rollen, und wurde dann 2012 der Winnetou hier.
Okay. Und wir haben uns ja 2014 kennengelernt.
Ich erinnere mich.
Ja, wir erzählen den Zuhörern mal kurz, in welchem Zusammenhang. Und zwar haben wir damals vom Fitnessstudio aus einen Spenden-Spinning-Marathon geplant. Mhm. Und hier in unserer Filiale in Elspe war damals der Marc Semmelrogge. Welche Rolle hat der damals gespielt?
Der Martin.
Ach, der Martin, ja, genau, ja.
Entschuldigung, jetzt habe ich durcheinander geworfen. Der Martin Semmelrogge. Der war damals Preston, ein undurchsichtiger Heiliger, so, der eigentlich das Faustdick hinter den Ohren hatte. Ja. Das hat er toll gemacht. Es war eine tolle Zeit mit dem Martin auf der Bühne.
Und der stand nämlich dann hier im Studio und hat, mein Mitarbeiter damals hat ihn nicht erkannt, war ein junger Bursche und hat dann in Attendorn angerufen und gesagt, ja, hier steht ein Herr Semmelrogge und der will hier Spinning machen. Ne? Das war eine sehr lustige Zeit. Und dann kam es halt auch so, dass wir euch gefragt haben, macht ihr mit bei dem Spenden-Spinning-Marathon? Waren davor noch für einen redaktionellen Bericht bei euch auf dem Gelände. Da haben wir jetzt noch das Foto gefunden. Liebe Zuhörer, ich poste euch das mit rein, wenn wir es finden. Und da ging es mir tatsächlich noch gut und du erinnerst dich vielleicht, weil den eigentlichen Spinning-Marathon konnte ich ja dann gar nicht mitfahren. Da hatte ich nämlich einen richtig großen Gipsarm.
Ich weiß.
Das heißt vom Handgelenk bis zur Schulter. Weißt du eigentlich noch warum?
Es war tatsächlich, glaube ich, mich zu erinnern, ein Reitunfall.
Genau. Ja. Ich wollte nämlich selber Winnetou spielen, quasi fast. Ja. Ich war bei einem Pferde-Fotoshooting. Und meine Freundin hatte damals einen Spanier und hatte so einen ganz tollen spanischen klassischen Sattel auf ihrem Pferd. Und dann hat sie gesagt, als Dankeschön, weil ich sie zurecht gemacht habe und geschminkt habe für das Shooting, so, jetzt darfst du auch noch ein Foto auf dem Pferd machen. Dann habe ich gesagt, ja, aber auf so einem Sattel habe ich noch nie gesessen, aber ich kann ganz gut ohne Sattel reiten, nimm mal den Sattel ab. Was sie mir aber nicht gesagt hat, dass das Pferd aber noch nie ohne Sattel geritten worden ist. Und dann bin ich draufgesprungen und dann gab es wirklich ein wildes Rodeo. Und ich konnte mich abrollen, aber leider mit dem Ellenbogen auf den Stein geschlagen. So war das. Aber es war im Endeffekt dann, es war so, so toll, dass ihr mitgemacht habt. Es ist richtig viel Geld damals gesammelt worden.
Klasse.
Dankeschön nochmal an dieser Stelle.
Hat Spaß gemacht. Ja.
Sehr schön. Wir gehen mal einen Schritt in die Vergangenheit. Erzähl doch mal, wie bist du überhaupt zu Winnetou gekommen und war das auch ein Held deiner Kindheit selber?
Das war auf jeden Fall ein Held meiner Kindheit. Ich habe zu Weihnachten die Filme im Fernsehen immer angeschaut mit meiner Schwester damals noch zusammen. Die ist ein Jahr jünger als ich und die war immer verknallt in Winnetou, Pierre Brice. Und allein deshalb fand ich den Winnetou schon immer nicht so cool. Ich wollte, wenn überhaupt wieder irgendwie was nachgespielt habe, immer Old Shatterhand sein. Okay. Das lag mir irgendwie mehr. Und ich habe nach Beendigung meines Schauspielstudiums in Berlin, das war 1999, das erste Engagement auch im selben Jahr bekommen an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul bei Dresden. Mhm. So. Und ich wusste nicht mit diesem Engagement, dass die Felsenbühne Rathen auch dazu gehört. Das ist nämlich die Sommerspielstätte, die im Elbsandsteingebirge liegt. Und dort werden unter anderem auch eben die Karl-May-Stücke gespielt. So, als ich an dieses Theater kam, dachte ich, ich werde halt ganz normal nur auf der Bühne spielen, auf der bedachten Bühne in Radebeul. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mir vorstellen könne, auch auf der Felsenbühne zu spielen. Mhm. Das fand ich natürlich toll. Mit Pferden, das war wie ein bisschen ein Abenteuerspielplatz für mich. Und dann kam aber eben auch die Anfrage, ob ich mir auch vorstellen könne, den Winnetou zu spielen. Und das hielt ich erstmal für einen Witz, weil ich finde, ich sehe überhaupt nicht indianisch aus oder habe irgendwie nur die geringste Assoziation zu einem Indianer. Und da dachte ich eher, dass Old Shatterhand viel besser wäre. Mhm. Eben auch, weil ich damals Old Shatterhand schon besser fand. So. Und dann sagte aber der Direktor und der Regisseur des Stücks, dass wir schon Old Shatterhand haben für das Stück, aber eben der Winnetou noch besetzt werden muss, weil der Schauspieler an ein anderes Theater gewechselt hat. Ja, und das war mir ziemlich, ziemlich befremdlich. Und natürlich habe ich dazu gesagt als junger Schauspieler und fand es auch interessant, sowas auszuprobieren. Und dann kriegte ich halt die Maske und auch das Kostüm peu à peu. Und vor allem das Schlimmste, Reitunterricht. Denn ich hatte im Gegensatz zu dir, die du das Reiten liebst, aus dir selbst heraus, wäre ich im Leben nicht auf die Idee gekommen, mich mit Pferden zu befassen. Okay. Ja. Das war mir immer eine fremde Welt irgendwie.
Hattest du Angst vor Pferden? Das war tatsächlich auch eine Frage hier auf meinem Bogen.
Dann kann ich dir die gleich mit einem ganz dicken Ja beantworten. Ich hatte unglaubliche Angst vor Pferden. Ja. Also ich hatte noch den Christopher Reeve in Erinnerung oder habe den immer als präsentes Beispiel vor Augen gehabt, was passieren kann, wenn man mal tatsächlich einen Unfall hat auf einem Pferd. Mhm. Also der, um das nochmal zu sagen, das war der Superman-Darsteller aus Hollywood, der beim Reiten auch einen Unfall hatte und dann danach im Rollstuhl leider saß, bis zu seinem tragischen Ende auch. Mhm. Und das hatte ich immer im Kopf und das hat meine Angst ja noch verstärkt. Ja.
Okay.
Und dann fragte ich damals auch den Direktor, also den Regisseur, ob wir das vielleicht auch so machen können, dass der Winnetou, wenn ich den spiele, ohne Pferd auftreten kann.
Vielleicht auch ein Moped.
Ja, mir hätte schon zu Fuß gereicht, mit der Silberbüchse irgendwie hinterm Busch vorzukommen. Ja. Ja. Aber das fand der hat genauso gelacht wie du gerade und sagte, nee, da musst du schon einen Reitunterricht nehmen. Und das waren tatsächlich so die zwei härtesten Wochen meines Lebens.
Wer hat dich damals an die Hand genommen? Wie war das?
Das war ganz toll organisiert vom Theater damals, dass wir fuhren eigentlich regelmäßig mit einem kleinen Bus von Dresden nach Leipzig. Mhm. Besser gesagt Eilenburg ist ein kleiner Vorort von Leipzig. Und da waren Reiterhof Tellichmann, werde ich auch im Leben nicht vergessen, Dietmar Tellichmann, ein ganz toller Typ, der uns das Reiten beibrachte. Uns Schauspielern. Nun, da ich aber Winnetou werden sollte, musste ich besonders gut reiten können und wurde direkt da 2 Wochen einquartiert auf dem Reiterhof. Okay. In so einer kleinen Hütte und habe da auch gelebt und musste früh um 8 aufs erste Pferd und abends um 8 war für mich dann Feierabend. Ich hatte eine Stunde Pause immer am Tag und da habe ich dann Essen gekriegt von der Mutter von dem Dietmar Tellichmann, die hat dann jeden Tag für mich gekocht. Und das war so meine Erfahrung da. Und das war wirklich schlimm, weil ich hatte 2 schlimme Albträume in meinem Leben und einen schlimmen auf diesem Reiterhof. Und das war wirklich für mich existenziell. Und ich habe mich da gefragt, ob ich das überhaupt machen will, Winnetou werden, weil die Angst vom Runterfallen so groß war. Die hatte mir der Dietmar aber ziemlich schnell genommen.
Okay. Und sag mal, waren das große Pferde? Waren das Ponys? War das direkt Westernreiten? Wie ist das da?
Also ich bin wirklich durch alle Pferde das sind Schulpferde und der Dietmar Tellichmann macht auch viel für Film. Mhm. Also das heißt, die sind mit allen Wassern gewaschen, diese Pferde. Und auch Springpferde sind dabei. Und ich bin höchstwahrscheinlich war ich erstmal auf einem sehr einfachen Pferd. Für mich war es ein schwieriges Pferd natürlich, weil ich gar nichts konnte. Und ganz zum Schluss, nach diesen 2 Wochen, bin ich tatsächlich auf einem Springpferd gewesen und bin auch 80 Zentimeter, glaube ich, waren das nur. Für mich hat es sich angefühlt wie 2,50 Meter mindestens. Bin auch gesprungen daher. So. Also ich habe wirklich alle Pferde, die da waren, von sehr einfach bis schwieriger dann in diesen 2 Wochen durch gehabt.
Und gab es so einen Moment, wo du sagst, ah, okay, jetzt merke ich, meine Angst ist abgefallen von mir. Ich sag mal, ein gesunder Respekt, den sollte man sich ja immer halten, ja. Absolut. Aber gab es denn dann den Moment, wo du gesagt hast, okay, jetzt ist aber diese schlimme Angst weg?
Ja, den gab es eigentlich in der ersten Reitstunde schon. Hat der okay. Dietmar mich auf ein Pferd gesetzt, an der Longe, in meinem Kreis und hatte eine Peitsche in der Hand. Und ich habe mich gewundert, für was der diese Peitsche hat und sagte, Dietmar, tu doch die Peitsche aus der Hand. Ich glaube, das ist für Pferde nicht so interessant, wenn du da mit einer Peitsche stehst. Lass mich mal machen, sagt er. Mhm. Und dann bin ich im Kreis geritten und dann knallte der mit seiner Peitsche. Das Pferd buckelte. Und das Erste, ja, was ich machte, ist natürlich vom Pferd fallen. So, weil ich konnte mich da nicht drauf halten. Und da sagte ich, Dietmar, sag mal, bist du beknackt? Warum machst du das? War mir klar, dass sowas passiert. Da sagt er, du, Jean-Marc, pass mal auf, bist du ein Mann oder eine Maus? Da sage ich, Dietmar, ich bin gerne eine Maus, aber ich gehe nicht mehr auf dieses Pferd drauf. Leider ist mein Ehrgeiz dann doch größer gewesen und dann bin ich wieder rauf und der knallte wieder mit seiner blöden Peitsche und das Pferd buckelte wieder und ich bin wieder runtergefallen. Und das war eigentlich die größte Angst ja nur, immer dieses Runterfallen. Okay. Ne? Und beim zweiten Mal habe ich mich abgerollt, weil ich darauf vorbereitet war, dass das eben passieren kann und habe gemerkt, so schlimm ist es nicht, wenn man das immer im Kopf hat, dass es passieren kann und sich dann richtig abrollt, dann ist es nicht schlimm. Und ich sagte, okay, Dietmar, knall nochmal mit der Peitsche und ich zeig dir mal, wie ich vom Pferd gehe. Und das war der Moment tatsächlich, wo die Angst weniger wurde. Und das auch mit jedem Tag mit jedem Tag weniger.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie viele Zuschriften wir von Reitlehrern kriegen, die gegen diese harte Methode was sagen. Aber ja, für dich war es dann der Weg durch die Angst, um die Angst zu bewältigen.
Ja, der hat es toll gemacht. Der wusste, der hat nur so wenig Zeit, um mich in Spur zu bringen, um auf die Rolle vorzubereiten. Er hat
es gemacht. Und nach wie vielen Wochen bist du dann das erste Mal wirklich auf der Bühne geritten?
Ziemlich direkt danach auch. Also nach diesen zwei Wochen bin ich wie John Wayne erstmal vom Reiterhof gelaufen, mit wunden Stellen an Körperteilen, die man normalerweise bedeckt hält, so und wirklich mit O-Beinen. Ja. Und, aber ich hatte eben das Gefühl, ich kann sicher ein Pferd bewegen, ohne dabei Angst zu haben. Und ich bin auch sogar die erste Zeit ohne Sattel geritten auf der Bühne, das erste Jahr. So sicher fühlte ich mich auf meinem Pferd. Und es war ziemlich im Anschluss dann.
Ja, okay. Und du hast dann ein festes Pferd gehabt? Das wäre nämlich auch eine Frage, wie ist das jetzt? Hast du ein festes Pferd oder wie regelmäßig wird das getauscht?
Also ich hatte ganz lange immer ein festes Pferd. Das wird auch nicht jünger, so wie wir. Und das wurde jetzt erstmal auf die Weide gestellt, damit es einfach auch geschont wird, im Alter nicht die ganzen Sachen da oben mitmachen muss. Ich habe jetzt ein neues Pferd gekriegt in dieser Saison.
Wie alt sind die dann?
Ja, das ist immer eine Frage, da bin ich ganz schlecht in sowas. Ich glaube, nee, ich sag lieber nichts dazu. Auf jeden Fall, den ich jetzt habe, ist ein Spanier, der ist sehr jung. Das wissen aber die Fans immer besser, wie alt die sind, die Pferde. Also
wir recherchieren das und schreiben das.
Alter ist für mich nebensächlich. Ja. Ich gucke immer aufs Herz.
Aber wie lange reitest du den jetzt?
Seit dieser Saison, Und der ist wirklich extrem feurig. Der hat wirklich ein Riesentemperament. Und,
wie heißt der?
Der heißt Kuba. Die haben ja auch Temperament, die Kubaner. So. Und das ist, passt schon zu denen auch. Sehr gut.
Klasse. Und kümmerst du dich dann auch um so Sachen wie Stallarbeit oder mal als kurze Nebenfrage? Oder das wird alles gemacht und du bist wirklich dann nur unmittelbar kurz vor der Bühne auf dem Pferd und mit dem Pferd?
Also da muss ich fair sein und sagen, für die Stallarbeit gibt es da Angestellte, die da oben den Stall ausmisten. Und die ganze Stallarbeit bewerkstelligen. Ich komme tatsächlich nur hin, um das Pferd zu putzen, die Hufe auszukratzen und zu satteln und dann wieder abzusatteln, wenn die Show vorbei ist.
Schön. Wie oft gibt es Leckerchen?
Leckerchen gibt es bei mir eigentlich jeden Tag, nur während der Show nicht.
Okay. Also das kann man auch ganz toll, liebe Zuhörer, ich empfehle euch wirklich mal auf seinem Instagram-Account die Videos zu schauen. Das ist Wahnsinn, wenn man dich da reiten sieht und wenn du jetzt erzählst, dass du mal Angst vor Pferden hattest oder dass es dir ein Albtraum war. Also Respekt, wie du das hingekriegt hast.
Ja, danke schön. Also ich muss auch sagen, das Reiten eine der schönsten Nebensachen der Welt ist heute für mich.
Schön.
Ja, tatsächlich.
Okay. Toll. Ja, bei mir war es so, meine ersten Erinnerungen, also Winnetou und die Filme, ich fand das immer ganz toll. Und als kleines Mädchen war ich so 10, will ich jetzt mal aus Erinnerung sagen. Da hatte ich einen Pflegepony, das war ein New Forest Pony. Und da stand mit einem Shetland Pony zusammen. Mhm. Und da bin ich immer mit meiner Freundin hin und wir durften die Pferde putzen. Und dann die Wiese haben wir immer abgemistet und dafür durften wir dann mit denen spazieren gehen. Das war also streng reglementiert. Ne?
Ja.
Wir hatten also nur einen Halfter und Strick, einen ja. Strick. Und dann aber, weil wir beide Winnetou so toll fanden, haben wir Winnetou gespielt. Das heißt, wir sind auf dieser Riesenweide, ist sie aus der einen Ecke losgeritten, ich aus der anderen. Man hat sich erst nicht gesehen, weil es so über den Hang war. Und dann sind wir uns dann quasi auf der Mitte begegnet und haben uns dann wie Winnetou und Old Shatterhand begrüßt.
Wer warst du?
Und ich war natürlich Winnetou.
Ah.
Ja, ja. Und das war ganz toll. Und je schneller die Pferde waren, und wir hatten halt nur wirklich ohne Sattel, Strick, Halfter. Und dann gab es irgendwann riesen Ärger, weil uns hatten dann zwei Spaziergängerinnen, so ältere Damen, die da immer hergingen, die hatten uns bei der Besitzerin tatsächlich verpetzt.
Yeah.
Und das weiß ich noch, dann gab es den Anruf und wir müssen kommen zu einem Gespräch. Und die hatte sich nämlich mit ihrem New Forest Pony Just halt Reitunterricht genommen, auf Turniere vorbereitet und hat sich immer gewundert, warum das Pony denn zum Teil so aufgeheizt war. Und ich glaube, da waren wir ein bisschen dran schuld. Aber für mich war es eine großartige Erfahrung.
Klasse,
und dann
ja.
bin ich lange Zeit nicht geritten. Ja, und dann seit 2014 wieder nach meinem Reitunfall habe ich aber dann den Schritt gewagt und mir ein eigenes Pferd gekauft. Und gestern haben wir ja geschrieben, du bist gestern geritten, ich bin geritten. Und,
ja, hast mir ein schönes Foto geschickt auch, ja, das sah genau. toll aus.
Ich glaube, das kann man den Zuhörern nur empfehlen. So Pferde, Natur, das ist schon eine tolle Sache.
Absolut.
Was genau findest du an Winnetou am tollsten?
Das ist eine schwierige Frage für mich, ganz ehrlich. Also dieses absolute Gerechtigkeitsempfinden, was die Rolle hat, ja, das imponiert mir sehr. Und diese Selbstaufopferung, der verzichtet ja sogar darauf, eine Freundin zu haben, der Winnetou, einfach nur, damit der Frieden erhalten bleibt, so in der Gegend. Und das finde ich schon... Das ist schon, sagen wir mal, sehr viel. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das machen könnte als Jean-Marc, aber...
Gibt es Charaktereigenschaften, wo du sagst, entweder, ja, das ist so, da sind Teile aus der Rolle mit mir jetzt, haben sich vereint oder so war ich eh schon vorher und das hat sich verstärkt auch durch das Spielen der Rolle? Kann man das so sagen oder ist Winnetou einfach wirklich eine Rolle für dich?
Ja, Winnetou ist auf jeden Fall eine Rolle. So, das muss man ganz klar auseinanderhalten. Und ich halte das auch für gefährlich zu sagen, dass ich im Leben auf Winnetou bin. Und ich glaube, man ist halt Projektionsfläche für die Zuschauer.
Ja.
Und viele Eigenschaften, die ich als Jean-Marc mitbringe, verknüpft man dann automatisch mit der Rolle. Weil irgendwann ist dann das natürlich... Neben der Bühne bin ich trotzdem für die Zuschauer dann der, der den Winnetou spielt. Und dann guckt man halt so, dass meine Charakterzüge, die ich mitbringe, schon möglicherweise mit der Rolle auch in Verbindung gebracht werden. Und das finde ich aber ein bisschen gefährlich. Also dann, wenn ich glauben würde, ich sei Winnetou, dann hätte ich, glaube ich, nicht alle Latten am Zaun. So. Aber ich muss sagen, dass so Gerechtigkeitsempfinden habe ich natürlich auch ein sehr ausgeprägtes. Und ich versuche... als Jean-Marc zumindest die Dinge immer von außen zu betrachten, auch wenn sie mich selbst betreffen. Mhm. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das ist, glaube ich, wichtig und gesund, das zu tun.
Ja, ja. Wie empfindest du das, wenn Kinder im Publikum sind? Kriegst du Fanbriefe? Wollen die hinterher zu dir? Gibt es oft so Fantreffen? Oder wie nehmen dich Kinder dann wahr?
Das ist natürlich für mich mit das Schönste, die Kinderaugen, weil man sagt ja immer, Kindermund tut Wahrheit kund. Und wenn man das mitkriegt, wie Kinder so auf die Rolle eingehen, dann ist es unglaublich schön zu sehen, wie ernst die das nehmen und wie die dabei sind. Und ich glaube, wenn man das nicht richtig spielen würde, dann würde ein Kind auch am ehesten das Übel nehmen, weil das dann unglaubwürdig wäre für die. Und ich kriege viel Post tatsächlich von Kindern und für die bin ich Winnetou. So. Und die schreiben mir dann auch, lieber Winnetou, hier hast du Leckerlis für dein Pferd.
Oh, wie schön.
Das kriege ich wirklich ganz oft und das ist so unglaublich süß für mich, das zu sehen. Und ich habe so viele Bilder, wo ich als Winnetou schon gemalt wurde. Das geht wirklich von 2 Jahre bis auch ins Erwachsenenalter. So.
Ja, es gibt ganz tolle. Hat was, glaube ich, auch welche veröffentlicht. Ne?
Ja, manchmal muss ich das einfach, weil das so süß ist, wenn ich sowas kriege. So. Und dann bedanke ich mich dann auch irgendwie über die Social-Media-Plattformen, die uns zur Verfügung stehen, ist es ja möglich, dann auch mal sowas zu posten und Danke zu sagen. Das ist unglaublich. Und ich hänge mir die meisten dieser Bilder auch in meine Hütte, die ich da oben habe, in der ich wohne im Sommer in der Saison, an die Wand. Und das ist schon ziemlich zutapeziert da oben. Aber das finde ich schön. Und manchmal kriege ich sogar für mich selber noch so von denen irgendwelche isotonischen Getränke. Und ja, also da kann ich auch nie Nein sagen, wenn da irgendwie ein Autogrammwunsch ist oder ein Fotowunsch oder so. Okay. Nur gerade jetzt in dieser Zeit ist es etwas schwieriger, weil wir nicht mehr unten aufs Gelände dürfen, durch die besonderen Regelungen, die wir gerade haben in diesem Corona-Jahr. Aber irgendwie gibt es dann doch immer einen Weg, dass man da antworten kann.
Schön. Ja. Wie viele Liebesbriefe kriegst du von Zuschauerinnen?
Ja, also weniger als ich Kinderzeichnungen kriege, das muss ich sagen. Und manchmal kriege ich auch sowas, ja.
Okay. dann würde ich gerne noch über eine Tatsache mit dir reden. Und zwar im Rahmen von Literaturlesungen warst du mit einem weiteren Vorbild aus meiner Generation ein paar Jahre laut meiner Recherche unterwegs, und zwar mit Momo.
Ja, das stimmt.
Da muss ich tatsächlich selber nochmal schauen. Und zwar, das Buch ist fast 50 Jahre alt, 1973 hat Michael Ende das geschrieben. Und in dem Buch geht es um ein kleines Mädchen, das gegen die Übermacht von Zeitdieben kämpft. Erzähl doch mal, wie ist es dazu gekommen?
Ja, also das kleine Mädchen war ja damals die Radost Bokel, die das im Film gespielt hat. Ja. So in den 80er Jahren wurde das gedreht dann. Und die wurde angefragt hier tatsächlich mal für eine Saison als Nchochi, Winnetous Schwester.
Okay.
So, und ich war genauso aufgeregt wie du, weil Momo einer meiner Lieblingsfilme war, auch als ich kleiner war. Und als sie das erste Mal so auf mich zukam, hat man sofort erkannt an den Augen, das ist die Momo.
Eine unfassbar hübsche Frau und das kleine Mädchen ist ja schon, ich habe es gestern nochmal mir die alten Bilder, den alten Trailer angeschaut. Wahnsinn, man ist direkt gefesselt.
Ja, total. Und eigentlich auch eine Idealbesetzung für einen Chochi. Mhm. Und das hat die auch toll gespielt, die Radost. Und in der Zeit, wir haben uns da angefreundet, auch in der Zeit, als sie hier spielte, kam mir halt die Idee, warum sie denn gar keine Lesungen macht damit oder irgendwie das noch sozusagen in Erinnerung hält, was sie damals gespielt hat. Und es hat sehr großartig gespielt, das kleine Mädchen da. Ne? So unbefangen und toll. Und der Michael Ende hat ja auch unglaublich lange gecastet, um die Idealbesetzung zu finden. Und als er sie sah, wusste er sofort, das ist sie. Ja. Und tatsächlich, die bringt halt auch dieses Unbekümmerte mit. Und das habe ich ihr vorgeschlagen, das mal zu machen. Weil sie sagte, ja, keine Ahnung, warum ich das nicht mache, hat noch keiner gefragt. Und da war ich dann irgendwie der Erste, der sie gefragt hat, ob wir nicht eine Lesung zusammen machen wollen und auf Tour gehen mit einer Momo-Lesung.
Tolle Idee.
Ja, und das ging auch ein paar Jahre, haben wir das gemacht und das hat auch Spaß gemacht.
Sehr schön. Ja. Was war für dich die liebenswerteste und besonderste Fähigkeit von Momo?
Das Zuhören.
Ja.
Tatsächlich. Mhm. Momo konnte den Menschen zuhören. Und das ist ja in unserer Zeit sehr, sehr selten geworden. Mhm. Es gibt halt unglaublich viele Menschen, die, wenn sie etwas erzählen, am liebsten von sich selbst erzählen. Einfach nur, um sich zu profilieren oder zu erzählen, was sie haben oder was sie sind. Und vergessen oft, dem Gegenüber zuzuhören. Mhm. Und dann geht man aus so einem Gespräch raus. Mir geht es oft so, dass ich aus einem Gespräch rausgehe, wenn ich auf so ein Gegenüber treffe, und mich so leer fühle und so ausgesaugt und dann erstmal Pause brauche und erstmal Ruhe. Und was anderes ist es, wenn man Menschen hat, die einem zuhören und denen man auch selbst zuhört. Es kann auf einmal ganz befruchtend sein und schön, dann so ein Gespräch zu haben. Und das war eine Eigenschaft, die Momo ausgezeichnet hat, dieses Zuhören.
Ja, fand ich auch eine ganz fantastische Sache. Und ich glaube, dass das was ist, was heutzutage wieder mehr Platz finden sollte. Ne? Wirklich Kindern zuhören, aber auch in Begegnungen mit Erwachsenen. Sagen, wir könnten auch ein anderes Wort benutzen, vielleicht nicht zuhören, sondern hinhören.
Mhm. Ne? Ja.
Und wie du schon sagst, manche, die nur von sich selber erzählen oder dann auch erzählen, ich mache dies, ich mache das. Wie nennt man das heutzutage, dieses sogenannte Hasseln?
Ja.
Hasseln, damit wollen sich manche profilieren. Ich bin immer am Machen, immer am Tun.
Genau.
Aber da kann man ja vielleicht auch im Rückblick von Momo lernen. Momo hat gegen die Zeitdiebe gekämpft, ne? Und was sind die Zeitdiebe heute? Was sind für dich? Gibt es Zeitdiebe?
Ja, natürlich. Heute? Einer liegt ja direkt vor uns beiden und das ist unser Telefon, unser Smartphone. Ja. Das ist natürlich ein Zeitdieb, weil ich persönlich gucke da viel öfter rauf, als ich eigentlich müsste. Mhm. Einfach nur, um zu gucken, ob es was Neues gibt. Und das ist ein totaler Zeitdieb. Und ich gucke heute auch mehr auf mein Smartphone als in Bücher, obwohl ich super gerne lese. Ne? Mhm. Ich lese viel, aber ich merke, dass ich auch viel mehr irgendwie einfach nur scrolle und gucke, was es Neues gibt.
Ja. Nimmst du dir feste Zeiten, zum Beispiel, um auf in den sozialen Netzwerken so Anfragen zu beantworten oder deinen Account zu pflegen, oder machst du das, wie es gerade kommt?
Das mache ich, wie es gerade kommt, und das ist halt das Schlimme, ja. Mhm. Weil dadurch ist man ständig irgendwie auf Empfangsbereitschaft.
Ja.
Und eigentlich sollte man sich feste Zeiten dafür nehmen.
Ja. Hast du eine Morgenroutine?
Ja, also ich wenn ich Termine habe an einem Tag, dann stehe ich auf jeden Fall mindestens 2 Stunden vorher auf, bevor ich aus dem Haus gehe, um meinen Kaffee mir zu mahlen und dann zu trinken und dann einfach so aus dem Fenster zu schauen und nachzudenken über den Tag oder über den vergangenen Tag, über die vergangenen Tage. Da kommen mir auch die besten Ideen so am Morgen, so fürs Leben. Das ist eigentlich so die Morgenroutine.
Mhm. Versorgt ihr euch selber oder werdet ihr auf dem Festivalgelände versorgt? Gibt es sowas wie eine Kantine?
Nee, also wir versorgen uns da schon selbst.
Okay.
So.
Okay. Ja. Und wie hältst du dich fit für die Rolle?
Ich muss sagen, dass ich mich, eigentlich eine relativ gute Veranlagung habe, körperlich einigermaßen okay auszusehen.
Kann ich absolut bestätigen, liebe Zuhörer.
Ja, dankeschön. Aber ich muss eben auch zugeben, dass ich mit dem Älterwerden ist es nicht mehr so leicht, wie ich früher dachte.
Okay.
Und so die letzten Jahre bei den KMI-Festspielen, wenn ich Fotos mit dieser Saison vergleiche zu Fotos von 2-3 Jahren vorher, dann muss ich auch zugeben, sehe ich auf den älteren Fotos ein bisschen mopsig aus oder zumindest mopsiger als jetzt, ja. Und ich bin ja auch seit 2 Jahren oder jetzt schon fast 3 Jahren in Belarus wohnhaft, also zeitweise zumindest. Und dort wird sehr fett gegessen und sehr kartoffellastig.
Ja.
So. Und ich habe in der Zeit, als ich in Belarus, seit ich in Belarus war, 10 Kilo zugenommen. Ja.
Ach, was, okay.
Und das Schlimme ist, das verteilt sich bei mir immer überall, deshalb fällt es nicht sofort auf. Und das fand ich aber schlimm, dann auf der Waage oder in der Umkleidekabine beim Klamottenkauf, dachte ich immer, was sind das hier für schlimme Umkleidekabinen? Die traurige Wahrheit ist, es war nicht die Umkleidekabine, ne, sondern das
Spiegelbild. Aber also ich muss schon zugeben, Umkleiden sind schon sehr hart.
Ja, die haben, ich weiß auch nicht,
ganz
warum die so
Licht.
So unvorteilhaftes Licht da haben. Die wollen wahrscheinlich, dass man sich doof fühlt und das dann mit den Klamotten von denen überdeckt. Möglicherweise ist das der Trick. Aber das, auf jeden Fall habe ich, bevor ich nach Elsbe jetzt kam, auch einen Film gedreht, wo eine Duschszene dabei war mit meiner Partnerin. Und da wollte ich natürlich in Shape sein. Mhm. Und dann fing ich an, eine Freundin von mir, die ist Stuntfrau in Belarus, die hat mich schon lange eingeladen, ihr Aquafitness-Training mitzumachen. Und da habe ich dann auf jeden Fall endlich mal zugesagt und bin 3-mal die Woche zum Aquafitness gegangen.
Mhm.
Und das muss ich sagen, das hat richtig verbrannt bei mir. Und das hat was gemacht.
Ja. Wahnsinn.
Und ich habe mich gerne im Film angeguckt und für mich der beste Moment war eigentlich schon, wenn man so die Klamotten so anprobiert, dann, wenn dann so die ersten A's und O's kommen, und für dein Alter, so schön. Und
das ist der Ansporn. Also du selber bist dir gut gefallen.
Das, ja, natürlich.
Das ist ja auch in unserem oder in meinem Berufsfeld ist es auch das Beste, wenn Leute zu mir kommen und sagen, so, ich möchte mich jetzt mal hier coachen lassen, möchte mal fitter werden, meine Figur. Dann frage ich auch immer, machst du das wirklich für dich? Weil nur dann wird die Person es auch wirklich schaffen und nicht, weil es dem Mann oder whatever jemand anders gefallen ist.
Ja, ja.
Das muss schon der eigene Ansporn sein. Und jetzt hältst du dich natürlich auch durchs Reiten fit.
Ja, das sowieso. Also das Reiten und das Kämpfen auf der Bühne und überhaupt das Laufen auf dem Bühnenboden, das macht schon auch ganz viel.
Ja.
So. Und ich versuche halt ab 12 erst zu essen und nach 19 Uhr nichts mehr.
Das ist
so, hat sich für mich so natürlich eingepegelt, weil ich früh sowieso nichts essen kann.
Mhm.
Das kriege ich schwer was runter. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich sowieso erst immer um 12 Uhr rum das erste so zu mir genommen habe. Und dann ab 19 Uhr, das war ein bisschen schwierig, dann abends nichts mehr zu essen. Mhm. Aber mittlerweile ist es so einfach, dass ich von 12 bis 19 Uhr nur esse und dann auch alles, was ich mag.
Okay, und auch nicht zu festgelegten Zeiten, sondern intuitiv?
Ja,
okay.
Genau, einfach so, wie ich dann Hunger habe. Mhm. Und das macht auch schon ganz viel. Und natürlich auch auf Alkohol verzichten. Das ist in Belarus extrem schwer, weil da auf jeder Party die Wodkaflaschen auf dem Tisch stehen.
Okay.
Und wenn man Leute trifft, wird halt immer getrunken sofort. Ne? Mhm. Und das macht aber auch schon ganz schön viel. Ja. So. Ja. Da muss man auch aufpassen.
Ja, wie ist das jetzt, wenn du mit deinen Kollegen zusammen bist, so nach der Vorstellung, fließt dann auch oft Alkohol oder man feiert sich selber? Oder?
Also selber feiern tun wir uns natürlich nicht. Wir feiern unser Zusammensein, ja, dass wir da sind und das geht nicht nur mit Himbeerlimonade.
Okay, ja. Gut, das hören wir jetzt nicht weiter aus. wie viel Schausteller seid ihr insgesamt auf dem Gelände? Weißt du das? So, wie groß ist eure Truppe?
Also das ist ja ein fester Stamm, der immer da ist. Ja. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Leute das sind. 20? Hm. Nee, also das kann auch falsch sein. Aber würde ich jetzt mal so schätzen, 20, 30 Leute, die da immer dabei sind.
Der Old Shatterhand in diesem Jahr ist, glaube ich, ein neuer Darsteller, gell?
Ja.
Okay, wie kanntet ihr euch schon vorher oder habt ihr euch jetzt kennengelernt?
Wir haben uns erst jetzt kennengelernt, beziehungsweise einmal gab es einen Fototermin für die Flyer, die dann veröffentlicht werden mussten. Da bin ich übrigens auch noch ganz schön mopsig, da habe ich nämlich noch 10 Kilo zu viel auf den Bildern. Und da habe ich den kennengelernt und das ist auf Anhieb Sympathie gewesen zwischen uns. Und wir haben einen ähnlichen Humor und nehmen uns beide nicht so wichtig so und das macht schon Spaß.
Klasse.
Ja.
Erzähl doch unseren Zuhörern noch mal kurz, wie oft spielt ihr so in der Regel am Tag, in der Woche und in diesem Jahr gerade, wie lange kann man noch kommen, um dich spielen zu sehen? Bis wann geht die Saison?
Also bis zum 5. September geht die Saison und wir spielen jeden Tag die Woche, außer Montag und Freitag. Allerdings die letzten 3 Wochen spielen wir nur noch vereinzelt, das müsste man auf der Internetseite.
Okay, das verlinke ich auch alles.
Genau, ja. LSBDE und da kann man das dann alles gucken, wie wir genau spielen. Aber bis dahin hat man noch die Chance, uns zu sehen.
Ganz toll, das empfehle ich auch wirklich jedem. Und
kommst du denn auch, Kirsten?
Ja, natürlich.
Tolle
Ich werde auch noch kommen.
Ja, schön, ne?
Und
ja, schön.
Meine Nichten und Neffen, die sind nämlich im Moment noch im Urlaub an der Côte d'Azur. Aber wir haben schon vor 2 Wochen, waren die nämlich bei mir. Und da habe ich gesagt, wenn die jetzt aus dem Urlaub kommen, haben die noch ein paar Tage Ferien und dann kommen wir zu dir. Und die waren nämlich noch nie da.
Ach was?
Ja, die sind, lass mich kurz überlegen, 13, 11 und 7. Mhm. Und denen haben schon beim Erzählen so die Augen geleuchtet und ich habe ihnen versprochen zu kommen. Ja.
Ich freue mich auf euch.
Sehr schön. Und ich hoffe vielleicht, dass wir es doch irgendwie arrangieren können mit einer Begegnung. Das wäre toll.
Das gucken wir mal. Irgendwie kriegen wir das hin, ja.
Gib uns doch mal einen Ausblick. Was machst du dann danach? Wie wird dein Jahr noch laufen? Hast du Projekte noch vor der Brust? Oder?
Mhm. Also ich, wenn ich jetzt zurückkomme, dann fange ich eine Serie an. Da habe ich eine Rolle in der Serie.
Okay.
Das wird ein Vierteiler sein. Mhm. Da werde ich einen Agenten spielen. Dann gibt es einen Kriegsfilm, in dem ich mitspiele. Und das ist im Moment nur noch eine Option. In einer Netflix-Serie, die in Polen gedreht wird.
Mhm.
Also einige.
Tut mir leid, aber ich kann leider nicht nach Drehort suchen.
Ja, schau mal. Das ist aber eine clevere hier. Das ist meine Computer-Alexa.
Ja.
So, die soll jetzt mal nicht weiter mitreden.
Ja, ist aber witzig.
Aber wo sie gerade fragt, wo wird der Drehort sein?
Also ich werde die meisten Sachen in Belarus drehen, tatsächlich. Und es gibt noch eine Option in der Ukraine. Da wird auch gedreht und das ist aber so.
Also weißt du, dass du noch viel reisen wirst oder sagst du dann auch definitiv dann und dann wird es einen Zeitraum geben, da habe ich dann mal nur Zeit für mich und dann sowas wie Urlaub oder Auszeit angesagt?
Nee, sowas kommt ja von selbst immer, wenn die Filme abgedreht sind. Also ich bin ja froh, dass das im Moment das ziemlich läuft. Gut läuft mit Filmen und ich habe auch eben, wie gesagt, bevor ich kam, einen tollen Kinofilm gedreht, eben bevor ich nach Elsburg kam. Jetzt, der wird im November höchstwahrscheinlich rauskommen.
Mhm.
Da bin ich eher froh, wenn ich was zu tun habe, weil im Corona-Jahr, muss ich sagen, hatte ich über ein Dreivierteljahr gar nichts und habe dann nur von den Rücklagen gelebt in der Zeit, weil ich ja frei bin. Und da bin ich heilfroh, dass jetzt irgendwie wieder Arbeit da ist.
Sehr schön. Dann drücke ich dir auch ganz, ganz fest die Daumen, dass das bleibt. Da, eine Frage habe ich noch, die mir gerade so durch den Kopf gegangen ist. Wenn du weißt, die und die Rollen kommen jetzt, wann beginnst du dann zu lernen? Ist es dann jetzt schon der Fall? Hast du schon die Drehbücher oder machst du das kurz vorher?
Also, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen lernfaul. Ich fange an, Dinge erst kurz vorher leider zu lernen und dann dafür aber extrem intensiv. Das geht dann wirklich von früh bis in die Nacht rein und dann schlafe ich auch mit meinen Texten und dann wird es immer mehr meins. Also ich habe jetzt auch nebenbei gesagt auch zwei riesendicke Wälzer vom Karl-May-Verlag bei mir auf dem Tisch, die ich auch übrigens noch in diesem Jahr einlesen muss. Das werden zwei Hörbücher erscheinen, dann zwei ganz dicke Bände Karl-May, Adistan und Dschinnistan.
So. Toll. Deine Rolle, die du jetzt momentan hast, musstest du dafür überhaupt noch lernen oder ist das alles schon in Fleisch und Blut übergegangen?
Ja, das sind ja meistens immer so ähnliche Sätze, die man so als Winnetou sagt, wenn der überhaupt was sagt, der redet ja nicht so viel, ist ja eher ein Mann der Tat.
Präsenz.
Ja, das, absolut, ja, der muss kommen und erscheinen. Ja. Und also das mache ich auch kurz vorher und das geht ziemlich schnell mittlerweile.
Schön. Ja. Lieber Jean-Marc, es war ein ganz, ganz tolles Gespräch.
Fand ich auch.
Vielen, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir alles, alles Gute und freue mich auf unseren Besuch bei euch.
Da freue ich mich auch drauf und herzlichen Dank und liebe Grüße an alle deine Zuhörer.
Danke dir. Was für ein sympathischer Mann, oder? Wenn euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann teilt sie doch gerne mit Freunden und Bekannten. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir bei Apple Podcast vielleicht eine Bewertung dalasst. Und besucht auch sehr gerne meine Seiten auf Instagram und Facebook. Und wir können uns darüber ein bisschen austauschen. Alles Liebe, eure Kirsten.